29 auf, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs über die statistische Erhebung der Zeitverwendung. Ich bitte, den Platzwechsel einigermaßen zügig vorzunehmen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. So, die freundliche Rudelbildung zwischen Grünen und CDU/CSU im Mittelgang kann vielleicht auch aufgehoben werden. So, ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Kollegen Stefan Schwarz der SPD-Fraktion das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir beraten hier ein kleines, aber feines technisches Gesetz, das jedoch sehr viel bewirken kann. Das Zeitverwendungserhebungsgesetz. Klingt nach einem weiteren bürokratischen Monster, stellt aber die gesetzliche Grundlage für die Evaluierung unserer Familien- und Gleichstellungspolitik dar. Seit den 90er Jahren werden alle 10 Jahre in Deutschland lebende Menschen zu ihrer Zeitverwendung, also für welche Tätigkeiten verwenden sie wie viel Zeit am Tag, befragt. Die Zeitverwendungserhebung liefert uns Informationen darüber, wie viel Zeit Menschen für welche Aktivität aufwenden und wann im Tagesverlauf sie diese Aktivitäten ausüben. So erfahren wir etwas über die Arbeitsbelastung und die Arbeitsteilung in den Familien, bei der Kinderbetreuung, bei der Pflege oder über das freiwillige Engagement aller Generationen. Wir lernen etwas darüber, wie viel Zeit Kinder und Jugendliche, Männer und Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen für welche Tätigkeit aufwenden. Mit den gewonnenen Erkenntnissen bekommen wir einen guten Einblick, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Daraus wiederum können wir ablesen, ob unsere politischen Ansätze wirken und was sie bewirkt haben. Hat also beispielsweise die Einführung des Elterngeldes etwas gebracht im Hinblick auf gleichberechtigte Arbeitsaufteilung von Erwerbsarbeit und Care-Arbeit? Ja. Haben wir damit alle unsere Ziele erreicht? Noch nicht ganz. Wir sollten also nachsteuern. Mit der Zeitverwendungserhebung erhalten wir aber auch Daten zu unbezahlter Arbeit, wie Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen und schlicht der Hausarbeit. Alles Tätigkeiten, die die klassische volkswirtschaftliche Gesamtrechnung zur Wertschöpfung und Wohlstand außen vor lässt. Erst mit diesen Daten erhalten wir eigentlich ein umfassendes, nicht rein ökonomisches Bild unserer gesellschaftlichen Entwicklung. So erfahren wir, wie es um die Lebensqualität in unserem Land bestellt ist. Wir erfahren, unter welchem Zeitdruck die Menschen stehen, welche Freiheiten sie bei ihrer Lebensgestaltung haben und wie sie ihre verfügbare Zeit verbringen. Wenn wir mehr Zeit für Eltern mit ihren Kindern wollen und feststellen, dass es bei den jetzigen Rahmenbedingungen schwer möglich ist, müssen wir etwas ändern. Zeitverwendungserhebung sind also wichtiger Faktor, um die Wirksamkeit unserer Politik zu bemessen. Warum müssen wir jetzt ein Gesetz machen, wenn bisher auch schon Erhebungen für Zeitverwendung stattfanden? Die bisherigen Befragungen fangen nach § 6 des Bundesstatistikgesetzes statt. Dieses sieht eine Erhebung für nur einen kurzfristigen Bedarf vor und schließt nochmalige Erhebungen eigentlich aus. Eine kontinuierliche Erfassung der Zeitverwendungsdaten stellen wir nun mit diesem Gesetz sicher. Die Bundesländer, die einen Großteil der Kosten tragen, haben ein berechtigtes Interesse, bestimmte Daten dieser Erhebung zu erlangen. Mit unserem Änderungsantrag stellen wir sicher, dass den Ländern auf Anfrage Teildaten zur Verfügung gestellt werden können. Aus Sicht der Koalitionsfraktionen, aber so wie ich es verstanden habe, auch aus Sicht der demokratischen Fraktionen der Opposition, ist eine Erhebung in kürzeren Intervallen sinnvoll und wünschenswert. Ebenso, dass die verschiedensten Familienkonstellationen, insbesondere auch Nachtrennungsfamilien, angemessen berücksichtigt werden. Dies haben wir mit unserem Entschließungsantrag noch einmal bekräftigt und verdeutlicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um Zustimmung und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Schwarze. So ist es. Nächste Rednerin ist die Kollegin Nicole Höß, AfD-Fraktion.
Herr Präsident, werte Kollegen, liebe Zuschauer! Grundsätzlich ist das Ansinnen Ihres Gesetzes über die statistische Zeitverwendung von Menschen zu begrüßen, vorausgesetzt, man möchte darauf basierend Handlungsempfehlungen passgenau für die Jugend- und Familienpolitik, aber auch für andere Politikfelder ableiten. Zu begrüßen ist auch das Erfassen von Staatsangehörigkeiten, Migrationshintergründen und Muttersprachlichkeiten. Religionszugehörigkeiten oder die Abwesenheit einer solchen sollten zusätzlich erfasst werden. Die geplante Statistik trägt so zur Sichtbarkeit des Ist-Zustands der Gesellschaft in Deutschland bei. Die Sinnhaftigkeit dieses Gesetzes, auch der 10-Jahres-Turnus, wird allerdings erheblich belastet durch die zu erwartende Gegenüberstellung von pandemischen Zeiten, in denen die Zeitverwendung notwendigerweise eine andere ist, und normalen Zeiten, in Freiheit mit normaler Zeitverwendung, also sozialen Kontakten, Engagement, Vereins-, Kultur-, Erwerbs- und Freizeitleben. Der von Ihnen ständig verschärfte Lockdown bis hin zur Notbremse wirkt sich natürlich auf die Zeitverwendung in den Haushalten aus. Wird diese statistische Erhebung also in der Normalität oder pandemischen Notlagezeiten stattfinden? Soll sie davon unabhängig stattfinden? Wenn ja, wie sollen so überhaupt wirksame Modelle für politisches Handeln für so unterschiedliche Situationen ersonnen und etabliert werden? Ist ein sowohl als auch überhaupt mitgedacht? Wird es überhaupt ein Zurück zum Normal mit intakten Menschen- und Freiheitsrechten geben? Daran, meine Damen und Herren, habe ich langsam ernste Zweifel. Die gewonnenen Daten müssen einem besonders strengen Datenschutz unterliegen und dürfen selbstverständlich niemals zu Kontroll- oder Demokratieersatzzwecken eingesetzt werden. Bei meinen Recherchen zu Smart City stieß ich leider erst kürzlich auf die 108-seitige Broschüre Smart City Charter – Digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig gestalten vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit aus dem Jahr 2017. Dort heißt es auf der Seite 43, ich zitiere wörtlich mit Erlaubnis des Präsidenten zum Punkt Post-Voting Society, verhaltensbezogene Daten können Demokratie als das gesellschaftliche Feedbacksystem ersetzen. Meine Damen und Herren, wollen Sie die Demokratie ersetzen? Die AfD steht solchen Visionen von Demokratieabbau und der totalen Auslieferung des zunehmend gläsernen Bürgers an einen allmächtigen Verbots- und Kontrollstaat entschieden entgegen. Wir bezweifeln die Vereinbarkeit eines solchen Vorgehens mit unserem Grundgesetz. Was aber wäre, wenn hier und Europa, ja weltweit, ein Umbau von Gesellschaft, Recht und Wirtschaft stattfände, der Deutschland vom Corona-Notstand direkt in den Klimanotstand überführte? Was, wenn dieser Umbau freie Bürger in Zukunft zu allzeit kontrollierbaren, rechtlosen, wandelnden Daten machte? Was, wenn Datensammlungen generell für diesen Umbau missbraucht würden? Breite Information und Diskussion in Medien und Öffentlichkeit über diese Visionen für einen hypervernetzten Planeten finden nicht statt. Alle Konzentration richtet sich sorgenvoll auf Corona. Ich persönlich habe langsam erhebliche Zweifel an der Redlichkeit aller am Notstandshype und Great Reset beteiligten Parteien inklusive der Regierung. Wir werden uns insgesamt enthalten. Wir wollen Deutschland aber normal. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Höchst. Na ja. Tja. Nächster Redner ist der Kollege Josef Rief, CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Politik für Familien, das ist seit jeher zentral für die Bundesregierung und vor allem für die CDU-CSU. Wir sind die Macher des Elterngeldes, die Förderer der Mehrgenerationenhäuser. Wir entlasten Familien finanziell durch die Erhöhung beispielsweise des Kindergeldes, den Kinderzuschlag, stecken enorme Mittel in den Ausbau der Kinderbetreuung und unterstützen besonders die Alleinerziehenden. Dafür nehmen wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, viel Geld in die Hand. Das wissen auch die Menschen im Land. Aber Familienpolitik ist kein Projekt, das mit ein paar Gesetzen abgeschlossen werden kann, sondern ein Prozess. Wir müssen immer wieder überprüfen, wie wirken unsere Ideen und Maßnahmen, kommen insbesondere die finanziellen Mittel da an, wo sie gebraucht werden, bilden wir mit unserer Politik die Erwartungen der Bevölkerung, vor allem der Familien, noch ab. Dabei fragen wir uns auch durchaus kritisch, was wir noch tun können. Geht es wirklich allen Familien so gut, wie wir es uns wünschen? Wie hat sich das Leben der Familien in unserem Land verändert? CDU und CSU sind wertkonservativ, aber eben gleichermaßen auch moderne Parteien. Dabei setzen wir uns verlässlich für die Familien ein. Eltern und Kinder sollen die Mittel und die Zeit zur Verfügung haben, den Kindern ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Ein Aufwachsen, das gekennzeichnet ist von Vertrauen, von Verlässlichkeit, Nestwärme, Liebe zwischen den Generationen, Vertrauen der Kinder zu den Eltern und Großeltern und umgekehrt. Das sind Werte, die das Fundament für unsere Gesellschaft sind, auf die unser Staatswesen übrigens aufbaut. Zeige mir, wie die Kinder sind, und ich sage dir, wie die Gesellschaft von morgen aussieht. Und genau deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, das sage ich auch an die AfD, müssen wir Daten haben, die uns die Familien übrigens freiwillig zur Verfügung stellen. Und Grundlage für die Daten, das ist schon gesagt worden, ist das Zeitverwendungserhebungsgesetz. Damit wir auch genau wissen, wofür die befragten Familienmitglieder ihre Zeit verwenden. Deshalb brauchen wir Daten von Familien aus Biberach an der Riß, ebenso wie vom Riedlinger Raum, von Alleshausen, von Laubheim, von Kiel oder von Berlin. Insbesondere Alleinerziehende werden wir überproportional befragen lassen, weil ja bekannt ist, dass die Mental Load, also die mentale Last, bei Alleinerziehenden besonders schwer wiegt. Als Vater von drei Kindern liegen mir die Mehrkindfamilien besonders am Herzen. Gott sei Dank gibt es jetzt wieder mehr davon. Ich bin daher auch gespannt auf diese Ergebnisse Ihrer Zeitverwendung, auch wenn Sie zu meinem Bedauern nicht überproportional befragt werden. Und mit den standardisierten Daten tun wir eben niemand ausschnüffeln, sondern wir können das Leben in den Familien in Deutschland mit der Situation der Familien in anderen Ländern vergleichen. Was läuft bei uns gut? Was läuft in anderen Staaten gut? Warum läuft es da gut? Was haben wir besser gemacht? Oder wo gibt es noch Potenzial? Wo ist es in anderen Ländern besser? Auch vielfach wird im Homeoffice gerade während der Pandemie, die hoffentlich bald zu Ende geht, gearbeitet. Auch welche Konsequenzen das für Familien hat, glaube ich, ist wichtig zu beleuchten. Und dann ist, denke ich, wichtig, wie teilen sich Männer und Frauen die sogenannte unbezahlte Care-Arbeit, also Familienarbeit, auf. Familien leisten viel, das ist bekannt. Mit der Befragung bekommt auch die Gesellschaft einen Einblick, was Mütter und Väter, was Familienmitglieder Tag für Tag füreinander leisten. Schon heute danke ich allen Familien dafür und vor allen Dingen danke ich den Familien, die trotz dieser schwierigen Situation und trotz diesem Verhetzungspotenzial bei der Befragung mitmachen. Politik kann und darf den Familien weder die Verantwortung noch die Entscheidungen abnehmen. Aber wir können mit unserer Politik die Weichen richtigstellen, damit Kinder und Jugendliche in unserem Land in einer vertrauensvollen, an ihren Bedürfnissen ausgerichteten Umgebung aufwachsen können. Damit Familien in die Lage versetzt werden, das zu leisten, was sie für das Zusammenleben und das Aufwachsen ihrer Kinder für wichtig halten. Wir müssen weiterhin ein familienfreundliches Umfeld schaffen. Die unionsgeführte Bundesregierung stellt die Weichen richtig. Wir bringen die Züge aufs Gleis und lassen sie zum Besten der Familien fahren. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Rief. Nächste Rednerin ist die Kollegin Nicole Bauer, FDP-Fraktion.
Werter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, alles hat seine Zeit. Aber haben wir auch genügend Zeit für das, was uns wichtig ist? Zeit für Familie und Freunde, für Sport, Hobby und Ehrenamt und all das neben dem Job und den beruflichen Ambitionen. Wie wir unsere Zeit verbringen, wie wir selbst darüber bestimmen können, hängt eng mit den Verwirklichungschancen zusammen und auch mit der persönlichen Lebenszufriedenheit und dem gesellschaftlichen Wohlstand. Wir als FDP befürworten deshalb regelmäßige Befragungen für Zeitverwendung. Entscheidend dafür ist eine gute Datengrundlage. Sie muss zeitnah und aktuell sein. Und auch die statistischen blinden Flecke müssen darin berücksichtigt werden. Genau da sehen wir Verbesserungspotenzial, meine Damen und Herren. Nehmen wir also die Erhebungsmerkmale mal kritisch in den Blick. Sie sind nicht umfassend und auch nicht zeitgemäß. Wir leben in einer modernen, in einer digitalen Gesellschaft. Familienkonstellationen und Kommunikationsformen werden bunter und vielfältiger. Patchwork-Familien, internationale Familien, Messenger-Dienste und Social Media, all das muss viel differenzierter betrachtet werden. Auch beim Thema Homeoffice. Es reicht nicht aus, ja oder nein, sondern das liefert keine Erkenntnis darüber, über Nutzung, über die Ausstattung und die Zufriedenheit. Unser Anspruch muss es doch sein, dass wir die Ergebnisse der Erhebung tatsächlich nutzen. Und deshalb begrüßen wir auch den Änderungsantrag, alle 5 statt 10 Jahre diese durchzuführen. Aufschlussreich darüber hinaus wäre auch die Person über längeren Zeitraum, über den Lebensverlauf hin zu befragen, wie Verwirklichungschancen sich verändern, wie Sorge- und Erwerbsarbeit aufgeteilt wird und wie der Gender Pay Gap schließlich zu einem größeren Gender Patient Gap wird. Unbezahlte Care-Arbeit, das ist der springende Punkt. Deshalb muss der Mental Load statistisch erfasst werden. Diese unsichtbare organisatorische und emotionalen Tätigkeiten nehmen viel Raum und viel Zeit ein. Diese Aufgaben werden vor allem von Frauen getragen. Hier brauchen wir mehr Forschung und mehr Daten. Ebenso aber auch bei der ausgelagerten Care-Arbeit, der Pflege von Angehörigen. Eine Herausforderung gerade in der jetzigen Zeit und im Hinblick auf den demografischen Wandel. Eine gut gemachte Erhebung also zur Zeitverwendung ist unsere Grundlage. An der können wir dann unsere Maßnahmen für eine nachhaltige und für eine moderne Familienpolitik ausrichten, um damit tatsächlich individuelle Chancenverwirklichung in unserem Land zu ermöglichen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Bauer. Nächster Redner ist der Kollege Norbert Müller, Fraktion Die Linke.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, 96 Milliarden Stunden Arbeit im Jahr wird in Familien, im Haushalt und in der Sorgearbeit unbezahlt geleistet. 96 Milliarden Stunden. Aber diese 96 Milliarden Stunden im Jahr, die unbezahlt in Familien, in der sogenannten Care-Arbeit geleistet werden, die sind sehr ungleich verteilt. Und wir wissen, dass Frauen 52% mehr Zeit für Sorgearbeit, für Erziehungsarbeit, für Pflege von Angehörigen und für den Haushalt aufbringen als Männer. Und wir vermuten, oder dafür gibt es erste Indizien, dass im letzten Jahr gerade durch die Corona-Pandemie dieser Gender-Care-Gap sogar noch größer geworden ist. Das heißt, dass Frauen im Haushalt noch mehr Zeit aufbringen im Vergleich zu Männern. 1,5 Stunden täglich, das sagen uns die bisherigen Erhebungen, 1,5 Stunden täglich leisten Frauen im Haushalt und bei der Kindererziehung mehr Arbeit als ihre Partner oder als Männer im Schnitt. Und im Gegenzug können sie weniger arbeiten gehen, sie haben entsprechend geringere Einkommen, sie sind eher in der Teilzeitfalle und sie verdienen am Ende weniger. Woher haben wir all diese Daten? All diese Daten haben wir aus Zeitverwendungserhebungen, die das Statistische Bundesamt alle 10 Jahre macht. Und ich finde es gut, dass wir diese Daten heben, weil sie uns bei der politischen Auseinandersetzung helfen und weil sie Aufgaben klar beschreiben, nämlich diese Ungerechtigkeit abzubauen. Und dagegen kann auch niemand mehr was sagen. Wir wissen, es ist so und wir müssen es ändern. Und deswegen ist es gut, dass der Deutsche Bundestag heute das Zeitverwendungserfassungsgesetz beschließen wird. Es kommt sehr technisch daher. Der Kollege Schwarz hat darauf hingewiesen. Aber wir legen die rechtliche Grundlage, dass diese Daten in Zukunft weiterhin erhoben werden können. Und die Anhörung hat ja deutlich ergeben, es wäre sinnvoller, sie in deutlich kürzeren Taktungen als alle 10 Jahre zu erheben. Wir bräuchten sie viel öfter, zum Beispiel, damit wir auf die Erfahrung aus der Corona-Pandemie reagieren können. Aber die entscheidende Frage ist doch, was machen wir eigentlich mit diesen Daten? Das ist das eigentlich Entscheidende. Was machen wir mit diesen ziemlich brutalen Erkenntnissen? Und da will ich Ihnen in der letzten verbleibenden Redezeit einige Punkte nennen, wo wir als Linke finden, das muss jetzt mal daraus resultieren. Erstens, wir brauchen eine gerechtere Verteilung von Sorgearbeit. Deswegen haben wir beantragt, und das können Sie in den nächsten Wochen hier noch abstimmen, im Deutschen Bundestag einen 10 Tage Elternschutz für angehörige Partnerinnen oder Partner von gerade gebärenden jungen Müttern. Das heißt, die Chance zu haben, 10 Tage können beide Elternteile nach der Geburt eines Kindes bezahlt zu Hause bleiben. Das ist doch eine super Sache und würde sofort helfen. Zweitens, wir brauchen einen Rechtsanspruch auf familiengerechte Arbeitszeit für alle, die Verantwortung für Pflege und Erziehung im Haushalt tragen. Drittens, wir brauchen eine bessere Anrechnung von Kindererziehung und Pflegezeiten bei der Rente. Das müsste doch längst eine Selbstverständlichkeit sein, dass diese Zeiten viel besser berücksichtigt werden bei der Rente und dass Leute im Alter auch noch merken. Viertens, und das haben wir auch schon häufiger hier vorgeschlagen, wir brauchen eine umfassende Elterngeldreform. Wir fordern zu diesen Bundestagswahlen einen Elterngeldanspruch von 12 Monaten für jeden Partner, der zu Hause ist, damit eben beide Elternteile auch geschlechtergerecht sich um die Sorge ihrer Kinder kümmern können und es nicht weiter so ist, dass am Ende die Väter in der Regel arbeiten gehen und die Frauen meist Zeit zu Hause bleiben, weil sie das geringere Einkommen hatten. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Wir wollen mehr Zeit für Familien. Wir wollen dafür aber auch eine geringere Arbeitszeit. Wir sagen, der erste Schritt ist die 35-Stunden-Woche. Perspektivisch brauchen wir ein neues Normalarbeitsverhältnis, wo niemand mehr als 30 Stunden die Woche arbeiten soll. Dann bleibt mehr Zeit für Familie. Und das muss man noch gerechter aufteilen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nächste Rednerin ist die Kollegin Charlotte Schneidewind-Hartnagel, Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Frage, in welchem Maße Menschen über ihre Zeit verfügen, ist für uns Grüne kein Randthema. Die Frage, wie viel Zeit Sie den Menschen und Dingen widmen können, die Ihnen wichtig sind, ist kein Nischenthema. Wer den Menschen in den Mittelpunkt stellt, rückt auch die Zeitpolitik ins Zentrum. Für eine hohe Lebensqualität aller in unserer Gesellschaft ist gute Zeitpolitik essentiell. Denn der Wohlstand und die Lebensqualität jeder und jedes Einzelnen bemisst sich nicht nur an volkswirtschaftlichen Statistiken, sondern gerade auch daran, wie viel Zeit ihr und ihm neben dem Beruf für Familie und Freizeit bleibt. Wohlstand definiert sich auch über Zeitsouveränität. Endlich hat die Bundesregierung erkannt, dass es gesetzliche Grundlagen braucht, um regelmäßig zu erheben, wie die Ressource Zeit von Menschen verwendet wird. Daher begrüßen wir besonders, dass jetzt in der Endfassung des Gesetzes die Daten anstatt in einem Abstand von 10 Jahren nun alle 5 Jahre erhoben werden sollen. Damit haben wir eine bessere Chance, die dynamische Entwicklung von Zeitverwendung zu verstehen. Positiv zu bewerten ist auch, dass in Zukunft unterschiedliche Familienkonstellationen und Lebensweise betrachtet werden. Neben vielen anderen Dingen hat die Corona-Pandemie klar gezeigt, dass es einen Bedarf an repräsentativen Statistiken, besonders zur Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit und der Kinderbetreuung gibt. Viele, die sich um Familienangehörige kümmern, sind berufstätig, viele davon sogar in Vollzeit. Und es ist hinreichend bekannt, dass es nach wie vor überwiegend Frauen sind, die diese Sorgearbeit neben dem Beruf übernehmen. Wir müssen uns deshalb fragen, wie kann Erwerbsarbeitszeit und Betreuungszeit für Kinder besser vereinbar werden? Wie schaffen wir eine Vereinbarkeit von Angehörigenpflege und Beruf? Wie können wir durch mehr individuelle zeitliche Flexibilität die Lebensqualität erhöhen? Und wie kann die Geschlechtergleichstellung durch veränderte Zeitstrukturen verbessert werden? Meine Damen und Herren, wir brauchen dringend zeitpolitische Veränderungen. Und wir müssen akzeptieren, dass Flexibilität keine Einbahnstraße ist, die nur den Einzelnen abverlangt wird. Genauso brauchen wir eine Flexibilität der Strukturen, damit die Einzelnen mehr Selbstbestimmung über ihre Zeit zurückerlangen. Wir brauchen umfassende politische Maßnahmen, die eine bessere Vereinbarkeit von Familienzeit, Sorgearbeit und Beruf ermöglicht. Das Gesetz zur Zeitverwendungserhebung ist dazu ein erster Schritt. Sorgen wir dafür, dass darauf Handeln folgt, um die Einzelnen und die Familien stärker und freier zu machen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Schneidewind-Hartnagel. Bevor ich der Kollegin Leni Breimer das Wort erteile, unterbreche ich die Aussprache, weil wir uns jetzt am Ende der namentlichen Abstimmung befinden. Ich komme zurück auf Tagesordnungspunkt 36a, die Zeit für die namentliche Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist gleich vorbei. Und deshalb frage ich, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Ja. Das hat es bei der Fraktion Die Linke auch schon gegeben, so ist das nicht. Gut, weil die Linke zeitlos ist wahrscheinlich. Ja. Wir haben ja auch schon abgegeben, keine Sorge. So, dann frage ich noch einmal, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Immer noch. Leute. Gut, es trifft diesmal die Union. Und dankenswerterweise heute nur Männer, wie ich sehe, ja, und auch noch die Karten rausholen müssen, das ist ja unglaublich. Wobei, da habe ich gesehen, Herr Altmaier hat sich gestern verworfen, habe ich gerade gelesen. Wahrscheinlich, weil es so Zeitnahme. Noch eine letzte Frage jetzt. Ist ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Karte noch nicht abgegeben hat? Seine Stimme meine ich. Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung. Bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben. So, wir kommen zurück jetzt zu Tagesordnungspunkt 29. Nächste Rednerin ist die Kollegin Lili Breimeyer, SPD-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Frau Ministerin Giffey, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute Nacht haben wir hier den Registerzensus beschlossen und jetzt heute Mittag beraten wir das Zeitverwendungserhebungsgesetz und wollen mit diesem Gesetz einfach auch mal prüfen, ob und wie Politik konkret wirkt. Wir wollen aber auch Grundlagen für künftige Entscheidungen erfassen. Das Private ist politisch und wir beraten hier quasi ein Frauengesetz, weil es ja immer auch um diese nicht sichtbaren Seiten von Frauen geht. Mir ist da eingefallen, dass ich mal ein Buch gelesen habe von dem Erich Scheuermann, der hat es vor 100 Jahren geschrieben. Und Erich Scheuermann hat sich ausgedacht, er hat sich auch mit der Zeit befasst. Und er hat die Reden des Südseehäuptlings Tuyavii an sein Volk niedergeschrieben. Dieser Häuptling bereiste auch Europa und befasste sich vor allem mit der Zeit. Er nannte die Weißen Papalangi und beschrieb seine Beobachtungen wie folgt. Der Papalangi liebt vor allem aber das, was sich nicht greifen lässt und das doch da ist, die Zeit. Er macht viel Wesens und alberne Rederei darum, obwohl nie mehr davon vorhanden ist, als zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang hineingeht, ist es ihm doch nie genug. Der Papalangi ist immer unzufrieden mit seiner Zeit und er klagt den großen Geist dafür an, dass er nicht mehr gegeben hat. Ja, er lästert Gott und seine große Weisheit, indem er jeden neuen Tag nach einem ganz gewissen Plane teilt und zerteilt. Er zerschneidet ihn gerade so, als führe man kreuzweise mit einem Buschmesser durch eine weiche Kokosnuss. Alle Teile haben ihre Namen. Sekunde, Minute, Stunde. Die Sekunde ist kleiner als die Minute, diese kleiner als die Stunde. Alle zusammen machen die Stunden und man muss 60 Minuten und noch viel mehr Sekunden haben, ehe man so viel hat wie eine Stunde. Das ist eine verschlungene Sache, die ich nie ganz verstanden habe, weil es mich übel anmacht, länger als nötig über solcherlei kindische Sachen nachzudenken. Doch der Papalangi macht ein großes Wissen daraus. Es gibt aber auch große und schwere Zeitmaschinen. Die stehen im Inneren der Hütten oder hängen auf den höchsten Hausgiebeln, damit sie weithin gesehen werden. Und wenn nun ein kleiner Teil der Zeit herum ist, zeigen kleine Finger auf der Außenseite der Maschine dies an und zugleich schreit sie auf, ein Geist schlägt gegen das Eisen und es entsteht ein großes Lärmen in einer europäischen Großstadt. Nun, wenn der Südseehäuptling würde sich sicher sehr wundern, was wir heute beraten und ich würde es ihm so erklären. Nur wenn wir wissen, wie viel Zeit eine Mutter mit dem Stillen ihrer Kinder, die Männer und Frauen mit dem Reinigen der Hütten, mit dem Fangen von Fischen, auf den Wegen auf Rössern oder zu Fuß, der Beschaffung von Lendenschurz, dem Flechten von Matten, dem Kümmern um die Alten, nur wenn man wissen, wie viel Zeit man mit diesen Sachen verbringt, dann kannst du, Häuptling, feststellen, ob es gerecht zugeht und entsprechend Regeln geben. Weil aber diese komische Zeit heute viel schneller vergeht, als vor 100 Jahren sollte man solche Erhebungen wenigstens alle 10, besser alle 5 Jahre durchführen. Und dazu gibt sich der Papalangi in einem großen Steinhaus unter einem riesigen Adler aus Metall Regeln, an die sich alle halten müssen. Das ist eine gute Sache, damit die Zeit zwischen den Menschen gerecht aufgeteilt werden kann. Meine Zeitmaschine hier in diesem Pult steht jetzt noch bei 10 Sekunden. Deshalb sage ich, solche Erhebungen sind spannend für uns in der Politik, aber auch für die Leute, die sich an diesen Erhebungen beteiligen. Dann sehen die nämlich auch mal ganz individuell, wie ihnen die Zeit zwischen den Fingern zerfließt und womit. Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem Gesetz. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollegin Freimeier. Und danke sehr. Und als letzter Redner in der Debatte spricht Torbjörn Kartes von der CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir beraten heute kurz vor dem Wochenende das Zeitverwendungserhebungsgesetz. Das ist durchaus ein sperriger Begriff, wie wir heute ja schon mehrfach gehört haben, aber es steckt ein wirklich sinnvoller Ansatz dahinter. Es geht um die ganz grundsätzliche Frage, was machen wir eigentlich mit unserer Zeit und wie können wir dem wissenschaftlich näher treten. Und tatsächlich bei der Vorbereitung zu meiner Rede ist mir auch ein Buch in die Hände gefallen. Ich bin ja sehr froh, dass es jetzt nicht das gleiche gewesen ist. Welches ich aber vor längerer Zeit mal gelesen habe, es ist jedenfalls von François Lelore und es heißt Hector und die Entdeckung der Zeit. Es handelt von einem jungen Psychiater, der Hector heißt und der mehr und mehr Zeit damit verbringt, über die Zeit an sich nachzudenken, über ihren steten Fluss, die Jahre, die verfliegen, die Frage, warum alle immer zu wenig Zeit haben, obwohl sie ständig in Eile sind. Und obwohl doch eine obwohl doch jeder eine Menge Zeit spart, weil alles schneller geht als damals, als man sich noch lange Briefe geschrieben hat. Er stellt in seinem Buch fest, Zeit zu definieren ist nicht gerade leicht, denn man kann nicht aus der Zeit hinaustreten, man kann sie weder sehen noch berühren. Es ist also gar nicht so leicht, am Ende überhaupt zu wissen, womit man seine Zeit verbracht hat. Und eine ganz andere Frage ist dann im Übrigen noch, wie zufrieden wir eigentlich damit sind. Wir suchen dann im Reflex immer nach ökonomischen Kerngrößen, wie zum Beispiel dem Bruttoinlandsprodukt, um das Wohlstandsniveau unserer Gesellschaft in irgendeiner Form zu messen. Und das greift natürlich, ist vielfach auch schon gesagt worden, heute viel zu kurz. Es geht um die Frage, vielmehr um die Frage, wie wir Lebensqualität auch dadurch bestimmen, wie verfügbare Zeit verbracht wird, unter welchem Zeitdruck Menschen stehen, welche Freiheiten sie bei der Lebensgestaltung haben und wie sich das Verhältnis von bezahlter Arbeit, unbezahlter Arbeit und Freizeit gestaltet. Und deswegen gibt es seit 1990 auch schon im Turnus von etwa 10 Jahren diese Daten und diese Erhebungen zum Thema Zeitverwendung. Ich glaube, das ist wichtig und richtig, und es konnten wesentliche Erkenntnisse gewonnen werden über die Zeitverwendung unserer Bevölkerung, die dann eben auch Grundlage, Datengrundlage waren für gesellschaftspolitische Maßnahmen. Und um das künftig regelmäßig machen zu können, bringen wir heute dieses Gesetz auf den Weg. Es ist die Anordnung der Erhebung einer Bundesstatistik, und wir, das ist auch schon mehrfach gesagt worden, ich halte es auch für richtig, machen das jetzt zukünftig in kürzeren Abständen. Mindestens alle 5 Jahre sollten wir das tun, denn gerade die aktuelle Pandemie zeigt, wie schnell sich die Lebenswirklichkeit der Menschen in unserem Land verändert. Und da glaube ich nicht, dass man jetzt 10 Jahre warten sollte, sondern dass wir zeitnah immer wieder aktualisierte Datenbestände brauchen. Das ist im Übrigen auch nicht verfassungswidrig, und auch will auch keiner die Demokratie abschaffen. Deswegen darf ich die Kollegen von der AfD beruhigen. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Für uns ist entscheidend, auch in Zukunft, dass wir keinem vorschreiben, wie er seine Zeit verbringen soll. Es ist völlig klar, es geht darum, Trends zu erkennen und daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen, zum Beispiel für bessere Rahmenbedingungen. Aber es geht eben nicht um Bevormundung. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie wir Beruf und Familie besser vereinbaren können. Aber es geht nicht darum, den Menschen vorzuschreiben, was sie machen. Und deswegen darf ich prognostizieren, dass wir über die Ergebnisse dieser Erhebungen mit Sicherheit wesentlich mehr streiten werden als über dieses Gesetz, was relativ unstreitig ist. Und deswegen darf ich Sie um Zustimmung bitten. Ich darf Ihnen eine gute Zeit wünschen, später ein schönes Wochenende, und schenke Ihnen jetzt 1 Minute Redezeit. Vielen Dank.
Wir bedanken uns bei Herrn Kartes. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf über die statistische Erhebung der Zeitverwendung. Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 29/353 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 26/935 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Grünen, CDU, CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das sind die restlichen Fraktionen. Der Gesetzentwurf ist damit in 2. Beratung angenommen, 3. Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Fraktion von SPD, Bündnis 90 die Grünen, CDU, CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sehe ich nicht. Enthaltungen? Fraktion Die Linke, Fraktion der FDP und Fraktion der AfD. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 29/353 empfiehlt der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Fraktion Die Linke, Fraktion der Bündnis 90 der Grünen und der FDP. Ich empfehle noch einmal, was der Ausschuss empfiehlt. Und jetzt der CDU und jetzt der SPD. Ich wiederhole. Ich weiß ja nicht, ob Sie richtig abgestimmt haben. Deshalb frage ich doch noch mal alle ab. Das ist uns in dem Protokoll sehr wichtig. Also unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 29/353 empfiehlt der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist mit Enthaltung der Fraktion der AfD mit den Stimmen der anderen restlichen Fraktionen angenommen. Ich rufe auf die Zusatzpunkte